Leitung, schönen guten Abend, schön, dass ihr gekommen seid heute zu der Videokundgebung anlässlich des Massakers und Fundus in Afghanistan, anlässlich des 4. Jahrestages des Bombardements. Der Befehl wurde damals von einem deutschen Bundeswehroberst gegeben und daran wollen wir heute hier erinnern. Wenn ihr euch die Zeit nehmt, dann werdet ihr Beiträge hören zu dem aktuellen Zivilprozess, der läuft in Bonn am Landgericht, sowie auch zum Stand des Strafverfahrens. Und es wird weitere Beiträge geben zu der aktuellen Situation in Afghanistan. Damals, in der Nacht vom 3. auf den 4. September 2009, waren auf den Monitoren der Militär nur kleine Punkte zu erkennen. Die Punkte bewegten sich. Eine geheime Quelle sprach von einer Anwarnung von Taliban. Mit der Begründung, dass diese eine Gefahr für das wenige Kilometer entfernt liegende Bundeswehrlager seien, wird der Befehl und wurde der Befehl zur Bombardierung gegeben. 2500 Pfund Bomben von Piloten von F-15 Jets wurden abgeworfen. Die Wucht der Explosion zerschätzt alle und alles, das sich unmittelbar in der Nähe aufhielt. Leichenteile, Hände und Köpfe regneten vom Himmel. Dieses Bombardement am 4. September 2009 in der Nähe von Kunduz ist das bislang größte Kriegsverbrechen der Bundeswehr, seit Bestehen der Bundeswehr. Die Punkte auf den Monitoren waren Schüler, Taxifahrer. Es waren Menschen aus den umliegenden Dörfern, die in jeder Nacht zu den stecken gebliebenen Tanklaster gingen, um etwas Benzin in ihre mitgebrachten Kanister zu füllen. Sie wurden je aus dem Leben gerissen. Familien verloren ihre Söhne, ihre Väter, ihre Brüder. In den darauffolgenden Tagen wurde von deutschen Stellen verkündet, dass es ein erfolgreicher Angriff gegen die Taliban gewesen sei. Der neu eingewechselte Kriegsminister Gutenberg sprach von militärisch angemessen. Doch mit der Zeit waren die Informationen zu dem Massaker, zu dem verheerenden Massaker nicht zurückzuhalten. Sie drangen an die Öffentlichkeit und sie widersprachen der Kriegspropaganda. Die hohe Zahl der getöteten, verletzten Zivilisten konnte nicht länger verschleiert werden. Gutenberg blieb im Kabinett, doch feuerte er dafür zwei Führungskräfte und bezeichnete den Angriff nun als militärisch nicht angemessen. Nun musste der Öffentlichkeit noch vermittelt werden, dass Kriegseinsätze keine Aufbauhilfe, sondern blutiges Handwerk sind. Dass die Soldaten nicht Brunnen bauen, sondern das tun, wofür sie unter anderem ausgebildet werden. Nämlich mit anderen zusammen zu töten und Interessen durch militärische Gewalt durchzusetzen. Es bedarf der psychologischen Kriegsführung, um das Töten, das nämlich im zivilen Leben unter Strafe gestellt wird, in einen anderen Kontext als angemessen, ja notwendig darzustellen. Propaganda, Manipulation und rassistische Diskurse bewirken, dass das Leiden und Leben derjenigen, die nicht zur Gemeinschaft definiert werden, nicht als so bedeutsam wahrgenommen werden, die Entrechtung als gerechtfertigt, das Auslöschen der Leben als legitim erscheint. Während über jeden toten Bundeswehrsoldaten ausführlich berichtet wird, hier nicht weit von uns entfernt, gibt es das Ehrenmal, da werden die Namen von jedem Einzelnen heranprojiziert, wird über die Toten aus Kundus nicht gesprochen. Und auch nicht über die tausend Zivilisten, die infolge des NATO-Kriegs Schicksalsatzes in Afghanistan zu Tode gekommen sind. Die finden keine Erwähnung. Durch diese Art der inszenierten Gedenkkultur und die Medienberichterstattung wird ein Wir konstruiert und die Bevölkerung fühlt sich den Toten des eigenen Landes, des eigenen Kulturkreises verbunden. Dass die Leben der anderen, deren Leben zerstört wird oder die beschädigt werden, deren Lebensgrundlage zerstört wird, dass das nicht so wahrgenommen wird, wird politisch mitbestimmt. Die Geschichte ist voll von Beispielen, bei denen Kriegsgründe erfunden oder gar inszeniert wurden. 1999 hielt Kriegsminister Scharping im Vorfeld des Krieges gegen Jugoslawien Bilder von Leichen in die Fernsehkameras und redete von einem Massaker an Zivilisten, das sich später als ein Gefecht zwischen Milizen entpuppte. Im Vorfeld des Irakkrieges wurde vom UN-Sicherheitsrat von dem damaligen Außenminister von mobilen Biowaffenlabors und der Bedrohung der Welt des Saddam Hussein gesprochen. Es ist eine große Parallele zu den heutigen Gesprächen, Begründungen, die aufgebracht werden für einen Militärschlag gegen Syrien. Mit diesen ausgeklügelten Propagandatricks wird die Akzeptanz der Öffentlichkeit zu den jeweiligen Kriegseinsätzen erkämpft. Ziel und Zweck der Kriegspropaganda ist es, die wahren Geschehnisse und tatsächlichen Kriegsgründe der sogenannten Kriegseinsätze vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Denn die blutigen Details entsprechen nicht dem Bild der westlichen demokratischen Rechtsstaaten. Die Zivilbevölkerung Afghanistans wird zwischen den Auseinandersetzungen von bewaffneten Gruppen, Warlocks, Islamisten, Taliban, afghanischen Regierungstruppen und den NATO-Soldaten zerrieben. Auch im ersten Halbjahr 2013 ist die Zahl der zivilen Opfer im Vergleich zum Vorjahr weiter angestiegen. Die Intensität der Kampfhandlung hält an. Der Kriegsalltag bedeutet Zerstörung, Nahrungsmittelknappheit, Verlust der Wohnung, Angst, Verzweiflung, körperverstümmelnde Minen, fehlende Zukunftsperspektive, Leben als Flüchtling, Erniedrigung, der Tod von Freundinnen und Verwandten. Seit Einmarsch der NATO-Truppen in Afghanistan hat sich der Flächenverbrauch für die Produktion von Opium mehr als verzwanzigfacht. Die Drogenindustrie durchdringt Politik und Wirtschaft. Wir stehen heute unter anderem hier genau an diesem Ort, weil dieser Ort sich als Kundgebungsort, um an Kriegsverbrechen zu erinnern, eignet. Denn die Bundeswehreinsätze sind zwar in weiter Ferne, aber die Profiteure, die an diesen Kriegen auch verdienen, die haben unter anderem hier auch ihre Büros. Damit spreche ich von den deutschen und europäischen Rüstungsfirmen, die hier um den Pariser Platz, am Potsdamer Platz oder in der Friedrichstraße sitzen. Und ihre Produkte, die sie hier entwerfen, um deren Verkauf sie hier kämpfen, die zerschätzen woanders die Leben. Wir möchten heute mit dieser Kundgebung an das Massaker in Kundus vor 4 Jahren erinnern. Es werden jetzt folgen Beiträge zu dem Strafverfahren und zu dem Zivilverfahren. Anschließend werden wir Videoausschnitte sehen und dann wird es weitere Beiträge geben zu der aktuellen Situation in Afghanistan. Ich übergebe das nächste. Diesen spricht Herr Profan. Beide Pressemitteilungen.
Ja, danke schön und Vertreter der Opfer. Und eine Veranstaltung wie die heute ist wichtig am Jahrestag oder am Vorabend des Jahrestages, um die Opfer nicht zu vergessen und auch nicht zu vergessen die Genderaufarbeitung in Deutschland. Das Strafverfahren, die Ermittlungen sind nach 4 Wochen nur eingestellt worden von der Bundesanwaltschaft. Ein Strafgericht hat nie die Fakten zu Gericht bekommen, um darüber entscheiden zu können, wer sich hier schuldig gemacht hat. Wir haben dagegen beim Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde eingelegt, die dort nach wie vor anhängig ist. Und wir fordern klare und unabhängige Ermittlungen durch die Bundesanwaltschaft und nicht nur vierwöchige, die nur auf Grundlage von militärischen Dokumenten und Ermittlungen eingestellt werden. Der Angriff muss aufgeklärt werden, die Schuldigen müssen auch benannt werden. Und insofern läuft das Verfahren weiter und wir hoffen, dass wir nicht auch noch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen müssen. Aber wir würden dies zur Not auch tun, damit hier die Ermittlungen wieder aufgenommen werden und ordentlich zu Ende geführt werden und umfassend vor allem ermittelt wird. Da wir bis heute nicht wissen, wie viele Opfer es gab und das wohl auch nie mehr erfahren werden. Und vor allem, dass diejenigen, die den Befehl gegeben haben und am Gefechtsstand daran beteiligt waren an dem Luftangriff, dass sie sich auch dafür verantworten müssen.
Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Anwesenheit und ich bedanke mich auch für die Organisatoren in dieser Veranstaltung hinsichtlich Jahrestag des Bundes von Guatemala. Auch im Namen der Opfer, Waisenkinder, Witwen, die niemanden an Ideen, danke ich Ihnen, dass Sie heute hier im Brandenburger Platz gesammelt sind und an dieser arme und der ärmste Mensch in der Welt denken. Der Begriff Kunduz hat am Anfang des Krieges in Afghanistan viele Politiker der Bundesrepublik stolz gemacht. Nordafghanistan und insbesondere Kunduz wurde als ein sicherer Platz in Afghanistan dargestellt. Nach 4. September 2009 den Begriff Kunduz gestört, alle Parteien, die den Krieg in Afghanistan gemacht haben, alle Politiker, die über Afghanistan reden, insbesondere die Verteidigungsminister. Meine Damen und Herren, in Afghanistan wurde dieser Krieg gemacht mit der Annahme, dass wir Afghanistan befreien von den Taliban. Diejenigen, die die Befreiung und die Vernichtung von Taliban als Ziel gesetzt haben, reden heute mit Taliban über eine neue Regierung. Man wollte Afghanistan aufbauen. Man hat jedes Dorf bombardiert. Man hat den Kunduz bombardiert. Man hat tausende von zivilen Opfer zustande gebracht. Das ist kein Aufbau, das ist Krieg. Und am schlimmsten war die große Opferzahl von Kunduz von Guatemala am 4. September 2009. Weder Amerikaner noch andere Kriegsparteien haben so viele Menschen umgebracht als die Bundeswehr. Die Bundeswehr hat den gesamten Einsatz in Afghanistan rechtlich und politisch in Frage gestellt. Ist das tatsächlich das Ziel der Einsatz, dass wir in Afghanistan gehen und dort aufbauen? Oder tatsächlich ist das ein imperialistischer Krieg, den wir dort an einer Stelle führen wollen? Die letztere ist tatsächlich die Tatsache. Ich möchte sehr gerne auf diese Bombardement-Kongress aufmerksam machen. Die Bundesregierung hat einen Fehler gemacht, und die große Fehler nach dem Zweiten Weltkrieg, den Krieg in Afghanistan sich beteiligt. Der zweite Fehler war, dass tatsächlich dort die Kunduz-Bombard war. Der dritte Fehler der Bundesregierung und alle kriegsbeteiligten Parteien in der Bundesrepublik Deutschland machen, ist, dass man die Bombardement vom 4. September 2009 mit allen Mitteln versucht zu ignorieren. Der Bundesverteidigungsminister de Maizière hat vor kurzem gesagt, wir wissen nicht, warum beim Landgericht verhandelt wird. Sie wissen nicht, warum Journalisten über Kundus noch immer noch berichten und einen Film machen. Die Sache ist für uns abgehakt. Abgehakt? 172 Toten nach Berechnung von NATO abgehakt. 426 Frauen und Kinder und Hinterbliebene abgehakt. München mit 4.000 Euro bzw. 3.900 Euro zu bezahlen, ist das alles okay? Mit Gruppe der Regierung sich zusammenzutun, im Kundus, mit Kriegslord, mit Kerns, mit Großgrundbesitzer und angeblich an die Opfer Gelder gezahlt, wo ist der Nachweis? Sie sind im Jahr 2013, das ist nicht passend zur Bundesrepublik Deutschland, dass ein Verteidigungsministerium von Anfang an diese Bombardement vom 4. September 2009 bis heute alles mit Nichtwissen bestreitet. Wir wissen nicht, wie sind Menschen um Leben gekommen. Wir wissen nicht, warum die bombardiert haben. Wir wissen nicht, wie viele Kinder und Waisenkinder gibt. Alles mit Nichtwissen und dann ignorieren. Das ist, meine Damen und Herren, nicht mehr zumutbar. Aus diesem Grunde haben wir ein Klageverfahren. Und dieses Klageverfahren ist bis jetzt absolut begründet. Und wir geben auf, wir gehen davon aus, dass wir mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit, wie die Juristen auch sagen, weiterhin dieses Verfahren erfolgreich fortsetzen werden. Nun sollten wir ein Gerichtsverfahren gewinnen. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung und diejenigen, die diesen Krieg verursacht haben, ich sage ganz offen, alle Parteien, die damals in den Regierungen von SPD und den Grünen den Krieg in Afghanistan befürwortet haben, haben sie versagt. Haben sie einen Fehler getan? Von den Grünen zum Beispiel, die mal für die Menschenrechte und Frauenrechte Bomben in Afghanistan werfen wollten, dass die Demokratie in Afghanistan zustande bringen wollten, frage ich heute, warum tragen Sie im Parlament nicht bei, dass Kundus-Verfahren aufgeklärt wird? Warum wird nicht die Partei, die sich demokratisch nennen und in der Regierung beteiligt sind, nicht auftreten, dass diese Sache aufgeklärt wird? Aber meine Damen und Herren, aufgeklärt ist die Sache in Kundus am 4. September 2009 ist ein Völkermord stattgefunden. Wie ist dieser Völkermord stattgefunden? Ich möchte gerne von den Klarschriften ein paar Sachen zitieren. Es ist festgestellt, es ist nachgewiesen, dass zwei amerikanische Piloten, die den Befehl von dem Bundesmilitär, von dem Kleinen, bekommen haben, nicht willig waren zu bombardieren. Warum nicht willig waren zu bombardieren? Die haben von oben mit einem Prinzip von Ruheverfahren gehandelt. Ruheverfahren heißt ja, wir sehen von oben und die Bilder liefern wir an den Stellen, wo die Befehlgeber sitzen. Wir haben festgestellt, dass in Haufenweise etwa 1000 Zivilisten rund um diese Lastwagen unterwegs. Aus diesem Grunde haben sie um 1.17 Uhr, der eine Pilot, der eine militärische Name hatte mit dort 15, fragt unten an die Befehlgeber, sehen Sie die Bilder, meinen Sie, ob sie tatsächlich Zivilisten sind oder Taliban? Von unten, von den Befehlgebern von THC Kondos, sagt man, nein, wir haben ein Verwendungsmann, der Verwendungsmann bringt uns nachlässige Nachrichten für eine Sprache, die übersetzt werden, und die sagen uns, dass sie nicht Frage war. Der Pilot macht um 1.18 Uhr, eine Minute später, einen Vorschlag. Können wir einen Schaltflug machen, dass wir die Anwesen der Menschen dort vertreiben können und dann die Tanklaster verrichten können? Wurde verneint. Um 1.19 Uhr teilen sie die Piloten wieder den sogenannten Red Baron. Der Red Baron ist der Wilhelm, der stellvertretende von Robert Klein ist. ob sie tatsächlich davon ausgehen, dass sie Zivilisten sind. Wir sehen hier haufenweise Menschen in alle Richtungen gehen und kommen. Wir sehen Autos, die kommen und Leute bringen und gehen Autos weg. Ich habe 6 Monate Erfahrung in Afghanistan, sagt der Pilot. In diese 6-monatige Erfahrung habe ich noch nie eine Gruppe von Taliban gesehen, die mehr als 20 Leute waren. Robert Klein, ein Wissender, sitzt in seiner vier Ecke, antwortet, sicher, die sind Taliban, unsere Auskunft ist konkret. Die Piloten haben wieder um 1.27 Uhr angeboten, eine Tiefflugflug zu machen. Dieser wurde wieder verneint. Um 1.29 Uhr ist die Rede, so dann, was meinen Sie, fragt der Oberst Klein an Piloten, was für eine Bombe sehen Sie dort so angebracht? Die Pilotenfrage ist, fragen, was ist Ihre Ziel, die Passagiere zu vernichten oder die Tanklaster? Antwort, Oberst Klein, die Passagiere. Nicht die Tanklaster, die Passagiere. Passagiere bedeutet die Menschen, die anwesenden Menschen dort. Frage um 1.31 Uhr. Wir haben in unseren Bildschirmen Zivilisten zu sehen. Sind sie im Boden? Davon, gehen sie davon aus, dass sie tatsächlich Zivilisten sind? Oberst Klein bezieht sich wieder hier an seine Auskunft und sagt, sie gehen davon aus, sie sind alle Feinde. Und 1.32 Uhr schlägt wieder der Pilot vor, erlauben Sie uns, ein Tiefflug wird von Red Baron, nämlich wie Klein, verneint. Klein schickt wieder die Sicherheit an die Piloten und sagt, sie sind Taliban. Und wir gehen davon aus, dass die unserer Quellen absolut wichtige Nachrichten hier vermittelt haben. Um 1.49 Uhr ist wieder die Rede und den Befehl, machen Sie bitte die Munition scharf. Das heißt, jetzt bombardieren Sie. Das Schlimmste in der Sache ist, dass die Oberst Klein sagt, die Zeit eilt. Time sensitive. Die Zeit eilt. Machen Sie schnell wie möglich. Die Piloten fragen wieder, wo sollen die Bomben geworfen werden? Oberst Klein sagt, was meinen Sie? Sagt er, 1.000 oder 2.000 Bomben an die Tanklaster? Die Piloten fragen, Oberst Klein sagt, nein, zwischen die Tanklaster. Genau an der Stelle, wo die meisten Bevölkerung sich gesammelt hat. Um 1.49 Uhr ist die Stunde und die Minute. 1.49 Uhr, 7. September 2009, sterben mindestens 142 Afghanen, Väter, Kinder, Brüder im Auftrag der Bundeswehr der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Eins verspreche ich Ihnen, meine Damen und Herren, dieser Tag wird in der Geschichte am Leben bleiben. Dieser Tag ist ein schwarzer Tag für die Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieser Tag ist ein schwarzer Tag für alle Menschen, die Krieg bevorwurfen. Ein schwarzer Tag für diejenigen, die Bürgerkriege in Afghanistan bejahen, und demnächst auch woanders Kriege verursachen wollen. Ergebnis, wir haben 426 Hintergegner, meistens Kinder, meistens Frauen, 16 ältere Leute. Das Problem ist noch weiter, dass die Bundesregierung nicht nur die 142 Menschen getötet hat, aber auch Betreuerte ignoriert, unverschämt nicht aufklärt, unverschämt nicht zugibt, unverschämt die Opfer ignoriert. Ich gehe davon aus, meine Damen und Herren, dass der Mensch eines Tages Zeuge von dieser Tatsache werden, dass tatsächlich wieder ein Krieg geführt wurde, weil die Bundesrepublik Deutschland wieder Menschen unschuldig getötet wurden. Ich mache, meine Damen und Herren, hinsichtlich der Zivilklage ganz kurz. Unsere Rechtsgrundlage ist, unsere Rechtsgrundlage ist Amtshaftung aus Artikel 34 Grundgesetz in Verbindung mit Paragraph 839 BGB. Das bedeutet Amtshaftung. Robert Klein hat im Namen der Bundesrepublik Deutschland gehandelt, fehlerhaft gehandelt, nachweisbar fehlerhaft gehandelt und dafür haftet die Bundesrepublik Deutschland. Und dafür ist die Klage im Hohen anhängig. Wir haben in der ersten Phase einen großen Erfolg erreicht und das ist ein Hinweis und Beweisbeschluss, das wir zustande gebracht haben. Wir haben die Bundesverteidigungsministerin gezwungen durch eine Verfügung des Gerichts, dass das Bundesverteidigungsministerium die Sache aufklärt, indem dass sie dem Protokoll der Pilotengespräch mit Oberst Klein das Gericht zur Verfügung stellt. Das Bundesverteidigungsministerium hat diese in einer englischen Abkürzungsform, die nur eine Pilotlesung kann, zur Verfügung gestellt. Aber glücklicherweise, Afghanen haben überall Solidarität, auch die Menschen aus Kunduz. Ein Fachmann, ein Pilot hat sich bereit erklärt, das in deutscher Sprache zu übersetzen. Und das ist tatsächlich eine Übersetzung, ein Beweis dafür, dass die Bundesregierung, dass die Bundesverteidigungsministerium in Afghanistan in Sachen Kunduz von A bis Z fehlerhaft gehandelt hat. Dafür sind sie verantwortlich. Meine Damen und Herren, ich habe mir überlegt, ich habe eine Botschaft der Hinterbliebenen von Kunduz an die deutsche Bevölkerung. Wir Menschen in Afghanistan sind bekannt wahrscheinlich mit Kriegen zu tun gehabt zu haben. Wir sind aber keine Kriegsliebhaber. Wir werden ständig von imperialistischer Mächte angegriffen. Und wir verteidigen nur. Wir wünschen, dass der Allerwelt in Frieden lebt. Deswegen gibt eine besondere Dichte, die in persischer Sprache wunderbare Dichter macht. Von einem Gedicht haben die Hinterbliebenen von Kunduz gesehen, als ihre Botschaft für die gesamte Lebensöffentlichkeit, die ich jetzt lese. Eine Botschaft der Hinterbliebenen der Kriegsverbrechen beim Kunduz-Verlust am 4. Dezember 2009 an die deutsche Bürger und die Lebensöffentlichkeit. Die Menschenkinder sind ja alle Brüder. Die Menschenkinder sind ja alle Brüder aus einem Stoff wie eines Leibes Glieder. Hat Schmerzen nur einzig Glied erfasst, so bleibt anderen wieder Ruhe noch Kraft. Wenn anderer Schmerz dich nicht im Herzen drängt, verdienst du nicht, dass man noch Mensch dich nennt. Meine Damen und Herren, diesen alle Menschen in der Welt, wenn sie am Parallelisten uns in Ruhe lassen und uns nicht töten, wollen wir in Frieden miteinander zusammenleben. Noch einmal vielen Dank für diese Veranstaltung.
Ja, hallo, wir sind hier, um nochmal deutlich daran zu erinnern, an das Kriegsverbrechen, was im Kunduz 2009 geschehen ist. Damals gab es einen Bundeswehrsoldaten, Robert Klein, der die Befehl gegeben hat zur Ermordung von weit über 100 Menschen. Und damit wollten wir nochmal unterstreichen, was Tucholsky ja schon sagte, Soldaten sind Mörder.
For this manifestation we want to commemorate the about 140 Afghanistan people who had been killed by bombs in Kunduz 4 years ago. The order for the bombing had been given by Lieutenant Klein for the German Army, from the German Army, the Bundeswehr. We are here to speak up loudly against war in Afghanistan, elsewhere, and also with regard to Syria. Ich möchte nochmal Herrn Popal danken, dem Rechtsanwalt des Zivilverfahrens, und Herrn Schüller vom European Center for Constitutional and Human Rights e.V. Nun übersprechen Herr Sabozamani zur aktuellen Situation in Afghanistan. Er ist vom Afghanischen Kommunikations- und Kulturzentrum.
Ich bedanke mich im Namen des Afghanischen Kommunikations- und Kulturzentrums und im Namen der Volk Afghanistan und im Namen der Opfer der Kunduz-Terrorbombe für die Organisation dieser Aktion heute, dass wir auch über die Bombenterror in Afghanistan sprechen dürfen. Die Wahrheit über den Kunduz-Bombenterror. Das war der blutigste und folgenreichste Kriegsverbrechen in der Geschichte der Bundeswehr. Am 4. September 2009 bombardieren F-15 Kampfschiff zwei Tanklaster in der Nähe von Kunduz, Nordafghanistan. 142 Menschen wurden bei dem Angriff getötet und viele verletzt. Kinder, Jugendliche und Männer. Jetzt genau 4 Jahre später erinnern wir wieder an die Toten eines der größten Kriegsverbrechen der Bundeswehr nach dem Ende der Nazi-Herrschaft. Der Oberst Klein setzt in der Nacht zum 4. September den tödlichen Befehl zum Angriff auf unbewaffnete Zivilisten. Nicht einmal die skeptischen Nachfragen, Bombenpiloten stoßen auf Einsicht. Es gibt keine unmittelbare Bedrohung, gesagt, warnt eine der Piloten die Einsatzzentrale, denn der Klein, der sagen hat, es wurde eine Alternative vorgeschlagen. Wir wurden ja tief runtergehoben, die Menschenmenge auseinandertreiben und dann die Fahrzeuge in der Luft jagen. Doch Klein und seine Offiziere bleiben dabei. Angriff ohne Vorwarnung. Tun Sie es! Tun Sie es! Sie werden ein Held sein. Sie werden ein Held sein. Die Bomben wurden geworfen. In Panik. Schreiende Kinder. Brennende Menschen. Zerstückelte Leichen. Die brutale Angriff lässt ein Grauen zurück. Der Oberst Klein, Kriegsminister, jung, Bundesminister Steinmeier und der afghanische Außenminister Langin Ismantar und der Kriegsverbrecher Gouverneur von Kunduz waren alle diese brennenden Menschen Taliban und Terroristen gewesen. Auch viele Tage später sprachen sie von Taliban und Terroristen. Kein Zivilbevölkerung sei zu Tode gekommen. Erst später sprachen sie von einigen toten Zivilisten. Der afghanische Außenminister, der dank seiner deutschen Kollegen an die Macht gesetzt wurde, verteidigt diesen Angriff. Eine Stimme der Zeugen dieses Kriegsverbrechens der Bundeswehr. Aus unserer Schule sind 12 Kinder dort am Fluss gestorben. Berichtet Abdul, aus einem Dorf nähe der Einsatzort. der Bomber. Viele Zivilisten berichten von flammenden Toten. Ihre Kinder, Väter, Cousinen und so weiter. Auch an die mörderische Schriften Milizen der Taliban und seit Jahrzehnten umkämpfende Afghanistan erinnert man sich. Ein Dorfbewohner berichtet, die Taliban einen Vater seinen Sohn weggenommen, um ihn als Selbstmordattentäter zu bestrafen. Sie kommen einfach nach Klopfen und sagen, gib deinen Sohn hier. Nach dem Selbstmordanschlag des Sohnes sei der Vater des Attentäters verrückt geworden, erzählt Mohammed Allah aus dem Dorf. Er leidet und weint noch immer um seinen Sohn. Ein Lehrerin, die ihr achtjähriges Kind verkohlt sah, weinte und schreite wie ein Verrückter. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was haben wir getan? Die Taliban terrorisieren uns am Boden, schneiden unsere Köpfe ab und die Deutschen und die Amerikaner und die viele andere Ungläubige aus dem Ausland bombardieren und terrorisieren uns von oben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich müsste jetzt auch nicht mehr leben. Oh Gott! Tötete mich! Tötete mich! Du bist doch auch gegen uns! Das war eine Lehrerin aus Kunde. Aber der deutsche Oberst Klein wollte endlich einen erfolgreichen Schlag gegen die Taliban Terroristen vorweisen. Da kamen die entführten Tankwagen, möglicherweise gerade recht. Er wollte mit diesem Bombenterror seine Karriere in der Bundeswehr Aufwand verleihen. Er hat sein Ziel erreicht. Er wurde dieses Jahr zum Brigadegeneral befördert. Er wusste genau, dass auf ihn kein Disziplinarverfahren wartet, sondern ein Karriere. Die Bundeswehr verzichtete nach mehrmonatiger Berufung darauf, ein Disziplinarverfahren gegen Klein einzuleiten. Hingegen ist Klein der Held dieser Bombentür. Auf ihn wartet nicht das Paradies. Er lebt im Paradies. Er wird zum General gefordert. Sogar die NATO identifiziert schwerwiegende Fehler bei dem Abwurfbefehl. Zentrale dabei war, dass Klein als Rangoberster Kommandeur, der nur den Bombenpiloten einen aktuellen Angriff auf NATO-Truppen meldete, obwohl dieser nicht vorlag. Der Held dieser Aktion für die deutsche Bundesrepublik und den Kriegsminister Jung ist Herr Klein. Herr Klein, der Hauptverantwortliche für diese Aktion ist, schrie vor dem Angriff den sorgenden Piloten den Befehl zu. Lassen Sie die Bomben. Sie sind Helden. Aber nach dem mörderischen Angriff auf Zivilisten sind nicht die Piloten Helden, sondern Oberbefehlhaber Klein. Er wurde dieses Jahr zum General befördert. Und der Kriegsminister de Maizière und Frau Merkel sind stolz auf ihn. Der afghanische Außenminister Espanta übernimmt zum ersten Mal das Wort Krieg im Mund. Dafür sind CDU-Politiker und Kriegsminister John Steinborn. Das Panzer hat die Bundeswehr verteidigt. Zwar musste bei militärischen Aktionen der Schutz vor Zivilisten im Vordergrund stehen, aber das ist ein Krieg. Und bedauerlicherweise kann so etwas passieren, sagte der Panzer. Der Außenminister versucht, den Kriegsverbrecher zu schützen. Nun ist Krieg. Im Krieg ist auch erlaubt, Zivilisten abzuschlachten und deswegen wird bereits zum Skandal gefordert. Der Außenminister hat eigentlich recht. Es ist doch immer so gewesen, dass die Massenmörder als Helden gefeiert werden. Nicht nur den Kollegen, ihre Chefs oder Partner, sondern auch die Idioten. Auch nach dieser Kriegsverbrecheraktion sprechen Merkel und alle drei Kriegsminister der Bundeswehr nicht von einem Krieg in Afghanistan, sondern von Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan. Sie alle versuchen noch immer ihre Krieg.
Heute spricht ein Vertreter in Afghanistan, Azad Afghanistan, Frau Morrison.
Dankeschön. Hier ist der Begriff Dauerbundeswehr in Afghanistan. Liebe Anwesende, liebe Freunde, die Tragödie von uns ist ein Begriff der Willkür, Erbarmungslosigkeit und Gewissenlosigkeit geworden. Jeder, der die Geschehnisse verfolgt hat, weiß, was am 4. September 2009 in dieser Ecke der Welt geschehen ist. Das ist aber nur der Schein der Dinge und nur ein winziges Beispiel an Vorkommnis in meiner geliebten Heimat Afghanistan. Seitdem die Mullahs mit den NATO-Komplizen unter lächerlichem Vorwand unser Land überfallen und bis heute besetzt halten, das heißt, seit 12 Jahren ist keinen einzigen Tag vergangen, der nicht mit Kunduz vergleicht worden wäre. Seit Besetzung Afghanistan ist hunderte Male und in jeder Ecke Afghanistan ein Kunduz gegeben. Nur das Gewissen der imperialistischen Presse ist zu tot, um das alles zu berichten und in die Öffentlichkeit zu bringen. Liebe Freunde, solange die USA und ihre Verbündete unser Land besetzt halten, gibt es keine Garantie, dass sich Kunduz nicht wiederholt. Der Völkermord kann nur beendet werden, wenn alle Besetzer bedingungslos unser Land verlassen. Nur das afghanische Volk kann in freier Entscheidung bestimmen, was in Afghanistan geschehen soll. Es lebe freies Afghanistan.
Danke schön.
Über das brutale Lager der Frauen, Kinder und die Sicherheit des Landes. Nach 13 Jahren sogenannter Aufbau und Engagement in dem Land. Nach Aussage der UNO ist auch ein Viertel der Bevölkerung Afghanistans, über 6 Millionen Menschen, psychisch krank. Und es gibt nur ein einziges Krankenhaus für psychisch Kranke in Kabul mit 60 Betten. Laut eines UNICEF-Berichts sehen zudem 65% der Witwen in Afghanistan nach jahrelangem Elend und Selbstmord den einzigen Ausweg aus Not und Trostlosigkeit. Der Bericht enthüllt, dass die Mehrheit der afghanischen Frauen psychischer und sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Ebenso gehört die Kindersterblichkeit und die Zahlen zwischen 1.600 und 1.900 von 10.000 Frauen, die bei der Geburt ihres Kindes ihr Leben lassen, berichtet. Der Geburt eines Kindes ihr Leben lassen. Also, Entschuldigung. Im UN-Bericht über die ländliche Entwicklung rangiert Afghanistan unter 177 Ländern an 175. Stelle. Nach einem Bericht der UNO hat Afghanistan die höchste Zahl der Tuberkulosekrankheit. 1,5 Millionen leiden an Malaria. Jährlich sterben 85.000 Kinder durch Krankheit. Nur 33% können medizinische Hilfe bekommen. Und nur 12% haben sauberes Wasser. Nach Berichten afghanischer Menschenrechtsorganisationen leben in Afghanistan über 60% der Menschen mit weniger als einem Dollar am Tag. Diesem Bericht zufolge hat die Mehrheit der Menschen in Afghanistan kein sauberes Wasser, nicht genügend Essen, keine Wohnung, keine Arbeit und medizinische Hilfe. Eine Witwe von 10.000, die nur durch Betteln von morgens bis spät abends für sich und ihre Kinder bei jedem Wetter ums Überleben kämpfen. Die demokratische Frauenorganisation RAWA berichtet, am 23. April 2005 wurde die 29-jährige Amina durch eine Entscheidung des Bezirksgerichts in der nördlichen Provinz Badakhshan öffentlich zu Tode gesteinigt, weil sie des Ehebruchs beschuldigt wurde. Safi Wanedi, Aktivist der Menschenrechtsorganisation in Kabul, sagte, die meisten Menschenrechtsverletzungen werden von den Regierungsleuten begangen. Wenn eine Frau versucht, diesen Vergewaltiger anzuzeigen, wird der Fall meistens mit der Inhaftierung der Frau beendet, erklärt. Amnesty International berichtet, in Afghanistan ist die Situation der Frauen überall wie zur Zeit der Taliban, also sehr schlecht. Sie werden getötet, gesteinigt, vergewaltigt und unerwartet verhaftet. Entführungen und Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen durch die Machthabenden in den Provinzen durch verbrecherische Regierungsmitglieder und bewaffneten Mafiabanden sind an der Tagesordnung. Wenn der Hilfeschrei unerhört bleibt und alle Türen verschlossen sind, die Aggression richtet sich gegen sich selbst. Und die hunderte Frauen ist die Selbstverbrennung und Selbstmord die einzige Erlösung vom qualvollen Leben. Wenn eine Frau zur Haft verurteilt wird, müssen in vielen Fällen auch die Kinder ins Gefängnis. Auch in Gefängnissen sind die Frauen nicht sicher vor Übergriffen von Regierungsbeamten und Gefängniswächtern. Die Zahl der Frauen, die im Gefängnis vergewaltigt werden, ist groß. Nun möchte ich Ihnen ein Gedicht vertragen. Dieses Gedicht soll an die Kinder in Kunduz und in ganz Afghanistan, die in den letzten 35 Jahren getötet und verstümmelt worden sind, erinnern. Das Gedicht heißt Kind der Freiheit. Afghanisches Kind, verwundetes Kind, afghanisches Kind, verbanntes Kind, schon gealtertes Kind. Deine fragenden Augen, Menschen schweigen. Deine schreienden Augen, die Menschen ignorieren. Afghanisches Kind, du streckst deine Hand aus, du liebst den Vogel. Der Vogel explodiert. Deine Hand reißt ab. Die Welt ignoriert das. Die Geschichte bleibt stehen. Die Welt schlägt. Dein Blut, das fließt, verletzt die Erde. Die Menschen ignorieren. Afghanisches Kind, Kind des Himmels, deine Augen erstarren, deine Augen fragen, die Menschen schweigen. Afghanisches Kind, verlassenes Kind, freies Kind, afghanisches Kind, Kind der Freiheit. Vielen Dank.
Zu unserem Kundgebungsort sagen, wir haben den nicht ganz zufällig gewählt, nicht nur die Politik ist hier ganz in der Nähe mit dem Parlament, sondern es sind auch Rüstungsfirmen, Profiteure des Krieges hier ganz in der Nähe. Ich möchte ganz kurz einige benennen. Der größte Rüstungskonzern der Welt, Lockheed Martin, sitzt am Pariser Platz. Spezialisiert auf Flugzeugbau und Raumfahrt, neben diversen Kampf- und Transport- und Aufklärungsflugzeugen, stellt der Konzern Fernlenkwaffen, zum Beispiel der Atomrakete, Trident und Poseidon her. Ebenfalls ist hier der zweitgrößte Rüstungsproduzent der Welt, das ist Boeing, den viele von euch als Serienflieger kennen sicherlich. Das ist auch auf Luftfahrt auch mal spezialisiert,
Bohrinstelle, unter anderem Eric-Flugzeuge, Lehrer-Kampfflugzeuge, die auch von der Bundeswehr eingesetzt werden. Hausmacher Wegmann ist ebenfalls am Pariser Platz, Haus Nummer 6a, ein großer Panzerhersteller, zum Beispiel der Leopard 2. Hausmacher Wegmann ist eine Traditionsfirma, die unter verschiedensten politischen Systemen immer gute Gewinne eingefahren hat. Ebenfalls am Pariser Platz 6a sitzt die Rezent, die vor dem Zweiten Weltkrieg mit der Produktion von Kindern und Patronen begann. Heute entwickelt sie unter anderem Infrarot, Zielgruppe, die 2005 bei den Entnehmungsleitern unter Ladung der Bundeswehr montiert werden. Sie sind führend bei der Forschung und Herstellung von Methoden. Nicht ganz hier am Pariser Platz, aber auch in der Nähe der Poststraße 22 sind Freimetall-Defense, der unterstärkste Rüstungskonzern in Deutschland, mit Sitz in Düsseldorf. Ebenfalls eine traditionsreiche Rüstungsschmiede, seit dem Keilereich schon. Rheinmetall-Defense produziert ebenfalls Drohnen. Der Transportpanzer Boxer wird unter anderem in Afghanistan eingesetzt. Nun folgt noch ein Redebeitrag zu Krieg und danach werden wir einige Videos noch zeigen.
Hallo, guten Abend. Ich möchte gerne noch ein paar allgemeine Dinge zu Krieg sagen. Die Frauen und Männer, die aus Afghanistan berichtet haben, haben das Verbrechen, denke ich, sehr eindrücklich geschildert. In der deutschen Bevölkerung ist es allerdings ganz schnell in Vergessenheit geraten. Das ist, denke ich, ein Problem, dass das Bewusstsein darüber sehr gering ist, dass die Leute sich mit Krieg beschäftigen. Krieg ist für die Leute hier sehr weit weg, weil hier fallen keine Bomben. Aber die Bomben fallen in anderen Ländern und Geschichte wiederholt sich. Geschichte wiederholt sich damit, dass immer wieder gelogen wird. Der Jahrestag des Überfalls von Hitler-Deutschland, Nazi-Deutschland auf Polen hat sich gerade gejährt. Das begann auch mit einer Lüge. Es wurde gesagt, um 5:45 Uhr wird zurückgeschossen. Ähnlich war es in Afghanistan. So fing der Krieg auch da an. Der nächste Krieg, der jetzt beginnt, beziehungsweise der voll im Gange ist, ist in Syrien. Obama hat ein gutes Datum erst gewählt, nämlich den 1. September. Da wollte er losschlagen. Europa ist viel weit weg. Ich weiß nicht, ob er bereit hat, um die irgendetwas gesagt haben, darüber nochmal nachzudenken. Jetzt wird wahrscheinlich der 11. September gewählt. Das ist ein gutes Datum, weil das kann ja die Bevölkerung in den USA sehr gut klar machen. Hier in der Bundesrepublik zieht man sich gerne darauf zurück, man ist nicht wirklich verantwortlich. Bei Oberst Klein war das anders. Da ging man erstmals in die Offensive. Er ist nämlich jetzt zum General befördert worden. Zu 142 Menschen, die er ermordet hat. Jedem konnte klar sein, dass das ein Kriegsverbrechen ist. Es hat aber auch davor schon Kriegsverbrechen gegeben, im ehemaligen Jugoslawien. Da hat es auch eine Klage gegeben von Zivilisten. Es waren nicht so viele, es waren in Anführungsstrichen nur 15, die an der Brücke von Barbarin gemeuchelt wurden. Auch da haben Anwälte versucht, dagegen zu klagen und zumindest für die Hinterbliebenen eine finanzielle Entschädigung zu bekommen. Die haben sie nicht bekommen. Auch heute muss man sich noch mit den Nachfolgen, mit den Folgen des Verschiffsmords des Zweiten Weltkriegs beschäftigen. Heute konnte man auch in der Zeitung lesen, dass die letzten Kriegsverbrecher, dass ihnen jetzt der Prozess gemacht wird, einem SS-Star. Und so geht man in der Geschichte weiter damit um. Es wird immer wieder gelogen, gelogen, gelogen. Und die Bevölkerung interessiert es wenig. Aber wie kann man es schaffen, irgendwie die Bevölkerung dahin zu bekommen? Das ist die Frage. Ihnen zu erklären, wenn Leute fliehen, woher fliehen die Leute? Die Leute fliehen aus Afghanistan, aus Syrien, aus Palästina, aus Libanon. Sie kommen hier und werden auch hier nicht geduldet. Das kann man in Hellersdorf sehr gut sehen. Es ist immer da, wo die NATO kriegt wird, da kommen die Leute dann auch hier. Es sind aber nur sehr wenige, die hier hinkommen. Von den 2 Millionen Flüchtlingen, die sich im Mittleren Osten im Moment bewegen, kommen ein paar hundert hierhin und eine Handvoll bekommt Asyl. Das ist die Logik des deutschen Staates. Danke.
Kurzer Film mit Zusammenfassung der Ereignisse von Kunduz.
Erst kämpften die Engländer, dann die Sowjets, schließlich die NATO. Ein Land als Friedhof der Supermächtigkeit.
Seit 8 Jahren mitten drin die Bundeswehr. Und weil ein Oberst den Befehl für einen verheerenden Bombenabwurf gab, muss die Nation wieder lernen, was es heißt, im Namen Deutschlands zu schützen. Die Eltern waren schon auf Friedhof, kann natürlich noch Kunduz. eine Strecke von knapp 100 Kilometern. Kurz im Blick überfiel ein Kommando der Taliban die vollgeladenen Handwagen. Seit vorbereitenden Waffen zwingen die Taliban die Lkw-Fahrer von der Hauptstraße abzubiegen und den Bundesfluss bei einer Rampen zu überqueren.
Wir kamen an eine Baustelle. Deshalb mussten wir von der Straße runterfahren. Außerdem wollten die Taliban vermeiden, irgendwelchen Polizisten oder Soldaten zu begegnen. Deswegen haben wir einen Umweg über den Fluss gemacht. Dann sind wir stecken geblieben. Um 20 Uhr haben die Taliban es darauf geschafft gemacht, dass die Bewohner umsonst Öl und Benzin abholen können.
Die Lastwagen stecken fest. Es liegen nur Luftaufnahmen eines amerikanischen DI-Bombers vor. Dieser muss dann aber abfliegen. Später fordert Oberst Klein bei der US-Luftwaffe weitere Unterstützung an.
4. September 2009, kurz nach Mitternacht. Zwei F-15 Kampfflugzeuge der US Air Force fliegen Richtung Kunduz-Fluss. Das Ziel, eine Furt, nur wenige Kilometer vom deutschen Bundeswehrlager entfernt.
Als kleine Punkte zu sehen sind Menschen, die sich rund um die LKW bewegen. Diese Bilder aus der F-15 sind auch im deutschen Feldlager in Kunduz zu sehen. Dort beobachtet der deutsche Oberfeldwebel mit dem Rufnamen Red Baron 20 das Geschehen über seinen Monitor. Um 1.37 Uhr fragen die F-15-Piloten über Funk, ob sie durch einen Tiefflug die mögliche Zivilisten von der Sandbank vertreiben sollen. Red Baron antwortet negativ. 10 Minuten später wollen die Piloten wissen, ob die Menschen am Boden eine unmittelbare Bedrohung darstellen. Dies wird von Red Baron bestätigt.
Um 1.49 Uhr bombardieren sie dort zwei Tanklaster. Auf deutschen Befehl. Klein gibt den Befehl zum Abwurf von zwei Bomben. Erklärtes Ziel: Vernichtung von LKW und Taliban. Die beiden 500-Pfund-Bomben töten nach damaligen Angaben 140 Menschen, darunter viele Zivilisten und auch Kinder.
Am nächsten Tag. Tatortbesichtigung unter amerikanischer Aufsicht. ISAF-Kommandeur Stanley McChrystal empört sich öffentlich über den Luftschlag auf Anordnung des deutschen Oberst. Er entspreche nicht der neuen Strategie, Hearts and Minds. Sie heißen, um den Verstand der Afghanen zu erobern.
Es ist der Bericht des amerikanischen ISAF-Kommandeurs General McChrystal. Der Bericht listet auf unter Punkt 17c, es gab, Zitat, keine unmittelbare Bedrohung für deutsche Soldaten und vor allem Punkt 18c, keine Feindbedrohung.
Die Deutschen im Erklärungsnot. Klein hätte den Luftschlag nur anordnen dürfen, wenn ISAF-Truppen direkt bedroht gewesen wären. Das war so nicht der Fall.
Spätestens mit diesen Bildern wird klar, dass unter den Opfern viele Zivilisten auch Kinder sind. Stattdessen behauptet der deutsche Verteidigungsminister, dass nur Taliban getroffen worden seien. Das waren diese, die vom deutschen Verteidigungsminister tagelang verschwiegen wurden.
Wir wollten doch nur Benzin holen. Ich hatte noch kein Benzin in dem Kanister gefahren. Als ich das alles sehen wollte, stand ich ganz in der Nähe. Und dann sind wir im Feuer verbrannt.
Die Kanzlerin hält sich tagelang bedeckt. In Deutschland ist gerade Wahlkampf. Eine Diskussion über Afghanistan kommt da ungelegen.
Weil der deutsche Oberst Klein den Angriff angeordnet hatte, geriet die Bundeswehr unter Druck. Und auch politisch sollte der militärische Fehlschlag Konsequenzen haben.
Es laufen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Bundeswehr gegen Oberst Klein, die später aber eingestellt werden.
Der damalige Verteidigungsminister Jung stürzte darüber. Er hatte zivile Opfer zunächst bestritten, dann versucht, die Zahlen herunterzuspielen. Nachfolger zu Guttenberg entließ zwei führende Mitarbeiter, geriet wegen seines Umgangs mit dem Vorfall aber auch selbst in die Kritik. Monatelang arbeitete ein Untersuchungsausschuss die Kunduz-Affäre auf. Zu gemeinsamen Schlüssen kam er jedoch nicht.
So, als nächsten Videobeitrag zeigen wir ein Interview mit der Malerei Buda. Das ist eine Frau, die auch im Parlament des Kreises angegeben wurde, dann weil die Regierungsbesetzung, das ist ein Thema.